Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Seid willkommen zum Satsang Live Chat bei Jetzt TV. Und wir starten gleich mal mit einer Frage von Fatih. Du fragst, findet Wahrnehmung immer statt, auch im Traum? Kann die Wahrnehmung vergehen? Im Traum findet in jedem Fall Wahrnehmung statt. Sie findet sogar auch im Tiefschlaf statt. Allerdings da sehr stark reduziert. Das heißt, da ist eigentlich immer nur die Info für die Wahrnehmung, dass nichts stattfindet oder dass Schlaf stattfindet. Also die Abwesenheit von der Kenntnis von sich selbst im Tiefschlaf. Der Traum ist nicht wirklich verschieden vom Wachzustand. Da kann man alle Attribute, die man dem Wachzustand nachsagt, auch auf den Traum übertragen. Und kann die Wahrnehmung vergehen? Ja, natürlich kann sie vergehen. Im Tode ist sie nicht mehr, weil da niemand mehr ist, der sie wahrnehmen könnte. Wahrnehmung ist ja die Qualität, die über das Gewahrsein noch etwas draufsetzt, beziehungsweise eine Interpretation dazu liefert, zu dem, was gesehen wird, wird dann noch interpretiert, welche Gefühle es auslöst und ob es angenehm ist oder unangenehm und so weiter. So, wenn niemand mehr da ist, kann auch das nicht mehr stattfinden. Ist für dich allerdings Wahrnehmung das, was wir als Gewahrsein verstehen, dann gilt dasselbe und auch das Vergehen des Gewahrseins ist der Fall. Also mit dem Tode ist auch kein Gewahrsein mehr. Ja, du fragst jetzt natürlich folgerichtig. Das heißt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Das ist aus meiner Sicht so oder wahr. Aber entscheidend ist, was in diesem jetzigen Leben, was auch immer man über ein Danach denken mag oder sich wünschen mag, oder eben auch nicht wünschen mag. Das, was jetzt ist, ist wirklich entscheidend. Es hilft dir nichts, wenn du die Idee hast, dass es nach diesem Leben besser wird oder auch schlechter werden könnte. Das ist gut, dieses Leben hier, wenn man schon anwesend ist, zu nutzen, um sich zu erkennen. Hallo Shirin, du fragst, was sagst du zur Astrologie? Astrologie ist ein Hilfsmittel für Kenner, die auch die Intuition besitzen, die Sterne richtig zu deuten. Und man muss aber aufpassen, dass man nicht allzu viel Bedeutung da hineinlegt. Denn je freier man ist von seinen persönlichen Tendenzen, desto freier ist man auch von dem Einfluss von was auch immer, wie auch dem der Sterne. Und natürlich sind wir den Planeten ausgesetzt in Bezug auf Energie oder ausgeliefert, kann man sagen, denn sie durchdringen uns die ganze Zeit. Also alle Energiephänomene, Sterne, Planeten, auch unser Mond, der uns ja so nahe ist, wie auch die Sonne, durchdringen uns die ganze Zeit mit Strahlen. weil sie sind eine Powerhouses. Und diese Strahlen haben natürlich eine bestimmte Frequenz und insofern auch einen Einfluss auf uns. Also insofern kann man die Astrologie nicht einfach verdammen und sagen, das ist alles nichts. Denn wir sind ja Energiewesen und sind natürlich besonders anfällig dann auch für eben Energie. Und das besagt ja bezüglich deiner Frage, was denn ist, wenn man auch keine Person ist, beziehungsweise sich nicht als diese kennt, ob man dann auch unter dem Einfluss der Sterne ist. Ja, das ist man. So, hallo Werner, du fragst, also ist mit dem Tode alles aus? Naja, dein persönlicher Auftritt auf der Bühne dieser Dimension von Welt und Erde ist dann vorbei. Alles ist nicht aus, denn das, was du bist, bleibt ja. Das kann ja nicht vergehen. Das ist immer die gute Nachricht für den Fall, dass man sich als Person definiert, also als Körper mit all seinen Inhalten, ist man natürlich schlecht dran, weil danach dann eben nichts mehr ist. Aber darum ist ja die wichtige Erkenntnis, ich bin nicht der Körper und daraus ergibt sich dann, du bist das, was nicht entstehen und auch nicht vergehen kann. Das heißt, du kannst nicht geboren werden, bist also immer, weil du auch nicht sterben kannst. Wir sehen ja, eine menschliche Existenz beginnt mit einer gewissen Qualität, endet mit dem Ausleben davon. Und damit, ja, geht es auf die Weise nicht weiter. Energie geht nicht verloren von einem selbst, die einmal als Ausdruck existiert hat, existiert auch immer weiter. Das heißt, man kann jederzeit einen Zugang dazu oder Zugriff dazu haben und sich eintunen, einstimmen in jemanden, wer auch immer jeweils hier gelebt hat, wenn man Kenntnis davon hat und sich darauf beziehen kann, kann man sich auch der Energie desjenigen öffnen. Aber es ist die Energie, die zeitlebens existiert hat und nicht eine, die dann danach noch in irgendeiner Form vorhanden wäre. Damit ist, wenn du dich als Körper bezeichnest, mit dem Tode alles aus. Patrick, hallo, du fragst, wie kann man sicher sein, dass das, was man ist, nicht vergehen kann? Bisher konnte noch keiner aus Erfahrung davon berichten, oder? Nein, denn da ist ja das, was Wahrnehmung ist, nicht mehr anwesend. Und außerdem ist es keine Erfahrung, was man ist, sondern es ist. Und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Aber wenn du dich kennst, wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann weißt du das. Das ist die Selbstverständlichkeit der Kenntnis von sich selbst, die man allerdings nur als Mensch hat. Und natürlich kannst du auch jederzeit dich auf das besinnen, beziehungsweise dich dem öffnen, was du wirklich bist, und dann wirst du sehen, es ist immer zur Verfügung. Es gibt keinen Moment, wo das nicht der Fall ist. In der Regel bist du allerdings nicht zur Verfügung und das ist natürlich das Problem. Insofern kannst du auch nicht überprüfen, ob das konstant der Fall ist. Aber wie gesagt, das ist nun mal eben das Dilemma von unserer wahren Identität und auch das Gute. Man kann sie nur sein. Man kann mit ihr nichts machen, außer sich ihr öffnen oder sich ihr verweigern. Aber auch nur, wenn es ansteht. So, damit ist dann für dich erstmal hinfällig, dass es für dich eine Garantie gibt, eine Sicherheit, dass dann, wenn du dich erkennst, du dann auch nicht vergehen kannst. Das heißt, so wie es den meisten geht, die sich dem nur öffnen können, wenn sie davon begeistert sind oder fasziniert sind. Und das ist, was passieren muss. Du musst wirklich von dir selbst als diese Qualität, die du wirklich bist, die nicht vergehen kann, dich sozusagen ihr öffnen und damit dann eine Erfahrung machen als Widerspiegelung davon, welche Qualität das ist. Und dann wirst du, um dein Leben in dieser Qualität zu verbringen, das immer wieder ansteuern. Das ist zumindest das, was Sinn macht, hier am Leben zu sein, in einer guten Qualität zu leben. Also es zu genießen auch natürlich und nicht darunter zu leiden. Die meisten Menschen leiden ja darunter. Heidel, du sagst, auf der persönlichen Ebene bricht hier gerade Panik aus. Lach heißt, du nimmst es dann doch nicht so ernst oder doch? Ja, Werner, du sagst jetzt, also muss man einmal glauben, mal wieder oder mal wieder glauben? Nein, nicht glauben, sondern die Praxis ist entscheidend. Du solltest dich deiner wahren Identität öffnen oder dich fragen, wer du bist, also wer bin ich? Und dann schauen, was das Resultat ist. Und wenn das dafür spricht, dann wirst du dafür gehen und wenn nicht, wirst du es nicht tun. Mit Glauben hat es nichts zu tun, sondern mit Gewissheit. Denn du glaubst ja schon, dass du eine Person bist, sonst würdest du ja diese Fragen nicht stellen, die du stellst. Und das ist, wie gesagt, der Glaube, aber da ist ja auch keine Gewissheit, dass du die bist, diese Persönlichkeit. Deswegen bist du ja hier im Satsang, weil du eigentlich auf einer bestimmten Ebene hinterfragst, dass du eine Person bist. So, und jetzt gilt es nur, den Schritt zu machen, sich dieser Qualität zu öffnen, um das auch für dich zu wissen, also um die Gewissheit zu haben. Mit Glauben sind die Religionen befasst. Und selbst dafür gehen viele Menschen in den Tod. Also verlasse dich auf dich selbst und frage dich, wer du bist. Das ist das Einzige, was dann übrig bleibt und das Wertvollste auch. Dir kann ja jeder alles Mögliche sagen. Aber wenn du es nicht überprüfst, hat es für dich keinerlei Bedeutung. So, da wir prinzipiell diese Ewigkeit sind, wissen wir auch darüber, dass wir es sind. Wir wissen es einfach. So, und etwas, was man weiß, kann man nicht mehr bezweifeln. Wissen als Erkenntnis, also als tiefes das Sein, was gewusst ist, oder das Wissen, was erkannt ist, wie auch immer man das dreht. Ja, Heide, magst du dich nochmal äußern? Beide, du sagst jetzt, da ist immer öfter ein stilles Sein und dann wieder ein sehr extremes Ego, sehr laut, wütend, aggressiv. Warum ist das gerade so? Meinst du das jetzt bezüglich unseres Live-Chats hier oder ist es deine Erfahrung im alltäglichen Dasein? Okay, in der Zwischenzeit gehen wir auf die Frage von Patrick ein. Patrick, du sagst, dass ich gesagt habe, dass die meisten Menschen hier leiden. Und fragst jetzt dazu, was ist es in uns, was leidet? Und warum leidet es? Na, das Bewusstsein, das nun mal eben sich projiziert hat als Mensch und entsprechende Gefühle hat. Unangenehmen Empfinden und unangenehmen Empfinden. Und das ist das, was leidet, weil es denkt, dass es jemand ist, der es nicht ist. Oder dass es nicht ist, weil Bewusstsein ja neutral ist. So, das heißt mit anderen Worten, wenn du dich nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer du bist, leidest du zwangsläufig. Und wie gesagt, das ist das Bewusstsein, das leidet, das sich, weil es sich als ein Ego oder als ein falsches Ich denkt, leidet es. Also mangels der Kenntnis von sich selbst ist Leiden. Kennst du dich, hast du dich erkannt als das, was du bist, hört Leiden auf. Leiden basiert auf zwei Aspekten, nämlich Angst und Minderwert, als die man sich sieht, wenn man denkt, dass man beschränkt ist auf den körperlichen Ausdruck. So, Heide, du sagst jetzt, meine Erfahrung in der letzten Zeit ist bezüglich des Hin und Hers von extremes Ego und dann eben wieder weniger davon, weil in Stille sein ist. So, das ist natürlich so, dass das Ego, wenn es, wie du sagst, laut und aggressiv und so weiter ist, dass es natürlich aufgestaute Aspekte sind, die sich nicht haben ausdrücken können und die dann irgendwann zum Ausdruck drängen. Das heißt, es hat in dir eine Verdrängung stattgefunden und irgendwann ist es dann von der verdrängten Energie so viel, dass sie so wie das Wasser, was einen Damm überschwemmt, dann der Damm nicht mehr aufhalten kann, also das Verdrängen nicht mehr aufhalten kann. Dann kommt es zu diesen aggressiven Ausdrucksformen. Das heißt, es gibt vieles, was dir nicht passt und was du nicht zum Ausdruck bringst. Das ist der Grund. Und dann muss natürlich, irgendwann hört das ja wieder auf, dieser Ärger, der gerade aufgestaut war und sich ausdrücken muss. Und dann sieht es wieder so aus, dass der scheinbar nicht vorhanden ist und dann das Ich auch nicht in dem Sinne. So, und dann wird es still und in dem Moment, wo die Energie davon wieder auftaucht, weil sie von dir nach wie vor genährt wird oder noch nicht erledigt und noch nicht durchschaut war, ist dann alles wieder äußerst unangenehm für dich und dann ist wieder dieses wütende, aggressive. Du sagst dazu noch, der Kontrast wird extremer. Ja, das heißt, es ist viel mehr aufgestaut. Und wenn sich das dann erlöst hat, dann entsteht so etwas wie Entspannung oder Frieden, ein angenehmes Gefühl. Alles, was sich auflösen kann und du nicht daran hinderst, es sorgt ja auch für angenehme Gefühle und für tiefere Stille. Das ist ja unser Job hier. Satsang bedeutet ja, sich also das auszuleeren, was die Qualität von Stille verhindert. Das ist ja, was eine Satsang ist. Die Energie von Satsang holt alles hoch, was unterdrückt war und präsentiert aber auch die Qualität dessen, was wir sind. Olli, du fragst, ist unsere Essenz Energie, die verschiedene Formen annimmt? Ja, es ist Bewusstsein. Bewusstsein ist natürlich Energie, das bestimmte Formen aus Energie bestehend zum Ausdruck bringt. Und alles, das Ganze, was wir hier als diese Existenz bezeichnen, ist ein Spiel von Energie. Nichts anderes. Alle Themen, die wir haben, Eigenschaften, mit denen wir geboren sind, alles, was wir ausdrücken, wie wir sind, wie wir uns fühlen und so weiter, ist alles von Energien abhängig. Bela, hallo. Du sagst, wenn der Minderwert mit der Verwirklichung aufgelöst wird, müsste doch theoretisch jeder Verwirklichte reich sein oder zumindest so viel wie nötig haben. Danke. Das ist, was dir jeder sogenannte Verwirklichte, es gibt ja keine einzelnen Verwirklichen, Verwirklichten, aber Verwirklichung, wenn die ist, dann ist immer so, wie du es sagst, genauso viel da, wie nötig ist. Und für den einen ist das nötig, mehr, und für den anderen weniger. Das heißt, es bleiben ja auch nach der Verwirklichung persönliche Tendenzen bestehen. Und dann wird der eine oder die eine mehr oder weniger dann Materielles anziehen, also in Resonanz dazu sein, zu den persönlichen Tendenzen, die dann noch existieren. Insofern bleibt dann dieser Unterschied und sind nicht alle reich, im Äußeren, aber innerlich schon. Innerlich ist Verwirklichung innerer Reichtum. So, das heißt also, wenn du jetzt versuchst, die Verwirklichung zu leben, um reich zu sein, ist das keine gute Idee. Denn das funktioniert nicht, weil Verwirklichung nur funktioniert, um zu verwirklichen, nicht um irgendwas zu erreichen, was nicht mit Verwirklichung zu tun hat. Ich hoffe ja nicht, dass jetzt rauskommt, dass du eigentlich nur wegen des Geldes Freiheit willst. Macht nicht viel Sinn. Klappt so nicht. Aber es ist gut, sich die persönlichen Aspekte, die denken, dass sie es nicht wert sind, in Fülle zu leben, die sich anzuschauen. Das ist wichtig. Der Planet ist Fülle und wenn du nicht in Fülle lebst, dann bedeutet das, dass in dir etwas ist, was die Fülle verweigert. Und das meine ich jetzt insgesamt gesagt für alle Menschen. Auf dieser Erde gilt das. Nein, nein, natürlich nicht, sagst du. Ja, habe ich auch vermutet, aber es ist ganz gut, das mal zu erwähnen. Denn die verrücktesten Dinge existieren. Heide, du sagst jetzt, Gefühle, Gedanken, Empfindungen werden gesehen und dürfen gehen. Ein tiefer Frieden ist dann zu spüren und Freude. Ja, so ist das. Du wirst, wenn was du sagst ja stimmen wird, der Kontrast in dir wird extremer, wirst du auch wahrscheinlich entsprechende Extreme anstreben. Also du wirst dann auf Intensität stehen. Und wer das tut, dem geht es so, dass er dann in entsprechenden Extremen lebt. Und schau, ob das auf dich zutrifft. Außerdem ist natürlich wichtig, dass man versteht, dass wenn man meditiert, also sich seiner wahren Identität öffnet, dass dann natürlich da auch das Verborgene ans Licht kommt, was die Wahrheit verhindert. Denn Wahrheit und Illusion können nicht beide nebeneinander existieren. Wenn Wahrheit ist, kann sich die Illusion dabei nicht halten. Ja, Heide, du sagst jetzt, der Gedanke an Tod macht noch immer Angst. Das wird so lange sein, wie du denkst, dass du ein Ich bist. So lange wird das sein. Erst wenn es weggefallen ist, hört es auf. Oh, Patrick, dich habe ich jetzt erstmal überlesen, aber ich habe dich nicht vergessen komplett. So, du sagst, wenn Angst und Minderwert immer die Ursache des Leidens ist, wo ist dann das Leiden durch den Widerstand gegen das, was ist, einzuordnen? Gehört das auch immer zur Angst oder Minderwert? Ja, das gehört dazu, dass man irgendwann, als das angefangen hat, dass man in Konflikt kommt mit dem, was einem begegnet, im Widerstand dagegen war. Und der Widerstand ist immer der gegen Angst und Minderwert. Natürlich gibt es auch Widerstand gegen bestimmte Gefühle, die dich jetzt nicht als minderwertig erscheinen lassen oder du das nicht so einordnest. Aber es ist immer möglich, auch das zu tun, wenn angenehme oder unangenehme Gefühle sind, dann das entweder als einen Mehrwert oder als einen Minderwert anzusehen. Es ist so, dass sobald dann recht früh im Leben gedacht wird, dass man jemand ist, man kaum mit irgendetwas ist, was nicht irgendeinen Geschmack in einem selbst verursacht, beziehungsweise eine Verbindung hergestellt wird zu dem, was bisher gelebt wurde oder noch kommen mag oder sich als nächstes zeigen wird. Und das heißt also, bezüglich allem, was passiert, ist eine sogenannte Voreinstellung, eine bestimmte Erwartung oder eine Idee, wie etwas sein soll oder nicht sein darf. Und das führt dann jeweils zum Widerstand. Aber da das, was man zu sein glaubt, nämlich diese Form, reduziert ist auf Angst und Minderwert, spielt der Minderwert da auch immer eine Rolle. Und natürlich auch die Angst, je nachdem, was es ist, gegen das der Widerstand ist. Holly, du sagst jetzt, Energien, die sich angestaut haben, verhindern, dass wir unser reines Bewusstsein erkennen und somit unser wahres Sein. Ja, das ist so, weil diese Energien unsere Aufmerksamkeit binden und wir uns mit dem identifizieren, worauf sich diese Aufmerksamkeit richtet. Je mehr uns das verspricht, auf das sich unsere Aufmerksamkeit richtet, umso stärker ist dann die jeweilige Bindung und auch die Verhinderung für das Erkennen von uns selbst. Das heißt also, erkennen wirst du dich nur, wenn die Aufmerksamkeit nach und nach von den Anteilen abgezogen werden, die eine Verhinderung sind, dich selbst zu erkennen. Das heißt also, die darauf bestehen, dass du eine Person bist, bestehend aus Körper und den Inhalten. Und dass da jemand ist, der da als einzelner Einzelkämpfer sozusagen in dieser Form existiert. Daher ist Verwirklichung immer ein energetischer Prozess und natürlich jegliches Auflösen von welchen Aspekten auch immer sind ein energetischer Prozess und notwendig, damit das System sich mehr öffnet, leichter anfühlt und es möglich ist, sich als das zu erkennen, was nicht die Form ist. Amora Bianca, grüß dich. Du fragst, wenn man durch die Erziehungsweise, in Klammern narzisstische Eltern, kein Ich richtig bilden konnte, soll man das jetzt bezüglich dessen, dass es eh nie eins gegeben hat, einfach verwerfen? Ja, wenn das so ginge, dich das nicht in einer solch extremen Form von nicht verankert sein, nicht mit beiden Füßen auf dem Boden sein, sondern eher nicht hier präsent sein, sich ausdrückt, dann ist es gut, wenn das so ist, dass du eine Stabilität an sich schon hast. Hast du die nie und wirst auch hin und her geworfen jetzt im Bereich der Spiritualität, dann ist es schwierig, einfach zu sagen, okay, ich bin ja kein Ich und das lassen wir am besten gleich hinter uns. Also je instabiler es ist, desto weniger ist es stimmig, es hinter sich zu lassen. Und es ist auch eigentlich nicht möglich, weil sich ein instabiles Ich immer als instabiles Ich zeigt. Also als ein starkes Ich, das scheinbar instabil ist. Instabile Ichs sind häufig stärker als Ich, die sich als Ich sehen, aber nicht mit sich selbst Probleme haben und dann auch die Möglichkeit haben, in der Erkenntnis dessen, wie Ego ist, das Ego hinter sich zu lassen. Und du sagst dazu jetzt noch, das Ego steht Kopf bei dir. Es fühlt sich so an, als würde ich der Kindheit beraubt. Da ist ein Loch. Ja, das heißt, da wird dann in dir ein Defizit sein, gesehen zu werden. Oder diverse andere Aspekte noch davon, eben nicht wirklich von anderen versorgt zu sein oder aufgehoben zu sein. Das ist nicht so leicht, das nachzuholen. Eigentlich kann man es nicht wirklich nachholen. Das heißt, du musst das, wovon du dich in der Kindheit beraubt gefunden hast oder gesehen hast, in dir selber jetzt finden. Also da musst du schauen, dass du dich deiner wahren Identität widmest. Und sodass du das nicht als ein Defizit weiter für dich empfindest. Aber du musst dich mit dem Defizit in dir, mit dem auf dem Kopf stehen und so weiter, musst du dich auseinandersetzen. Also nicht verdrängen, dieses sogenannte, was dir fehlt, dieses Loch. Irin, mein Mann redet immer negativ über mich. Was zeigt mir das als Spiegel? Na, dass du dich so empfindest und dass jemand im Außen dann das für dich übernimmt. Und er redet damit auch negativ über sich, wenn er über andere negativ redet. Also hast du eine ganze Palette, die du dir anschauen kannst. Hallo Lothar, du sagst, ich bin der Raum, in dem alles erscheint. Das ist wahr. Da erscheint ich als Person. Das würde ich beispielsweise jetzt schon klein schreiben, weil ich ja nur eine scheinbare Person ist. Und ich als Beobachter, als Zeuge der Person. Das nicht, weil das Ich als sogenannter Zeuge ist eigentlich das Gewahrsein. Und da ist kein jemand, dessen gewahr ist, sondern da ist Gewahrsein. Also da ist Beobachten und nicht jemand, der beobachtet. Das ist das sogenannte andere Ich. Das ist eigentlich die Wirklichkeit von dir als Ausdruck in der menschlichen Form, dich als Gewahrsein zu kennen, Also das, was sieht, registriert und so weiter. Jetzt fragst du schon, ist das schon das vollkommene Gewahrsein? Nein, da ist das Gewahrsein, habe ich ja eben als das, was es ist, beschrieben. So, jetzt machst du weiter. Wenn ich der Raum bin, Raum ist nur als das zu verstehen, in dem das stattfindet. Das ist nicht wirklich Raum. Man kann dich nicht als Raum bezeichnen, weil der Raum ja als Begriff eine Begrenzung andeutet. Und es bedeutet eher, dass du das bist, in dem alles stattfindet. So wie du es in deinem ersten Satz gesagt hast. Ich bin der Raum, in dem alles erscheint. So, der Raum nimmt nicht die beiden Ichs wahr, sondern das Gewahrsein in dir. Und das ist im Bewusstsein, also Gewahrsein im Bewusstsein des menschlichen Daseins. Und dann sagst du, dann wäre ich alles. Nein, nur weil du etwas wahrnimmst, das, was du wahrnimmst, kannst du nicht sein. Bist du nicht alles. Aber du bist das, was alles durchdringt, in jedem Fall. Ramona, danke, sagst du. Ja, ich fühle mich instabil und ungeborgen. Danke für deine Erläuterung. Das hilft mir, klarer zu sehen. Ja, es ist ganz wichtig, dass du die Tendenz siehst in dir, die du haben wirst, dass du versuchen wirst, dass du das nachträglich von anderen bekommst. Aber das ist etwas, was man nicht nachholen kann. Und was ja auch sich mehr auf eine Notsituation bezieht und kaum jemand will unbedingt mit jemandem sein, der ständig in Not ist. Also da wirst du Schwierigkeiten haben, dass sich das in dir in dem Sinne heilt, dass du durch Begegnung von anderen nicht so fühlst. Also du musst für dich schauen, dass du innerlich dich dieser wahren Identität immer mehr öffnest, sodass du diese Qualität von Stimmigkeit und von Geborgenheit und bei dir sein für dich selbst erlebst. Dann wirst du wissen, du brauchst nichts von irgendjemand, und zu der Erkenntnis muss jeder kommen, der sich auch mal geborgen gefühlt hat. Aber hat man sich nicht geborgen gefühlt, fühlt man in sich natürlich das, genau dieses Defizit. Das ist etwas, was als menschliche Eigenschaft so eingebaut ist, dass man das für ein stabiles Leben braucht. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht darüber hinwegkommen kann, wenn man nicht geborgen, sich nicht geborgen gefühlt hat. Lothar, nochmal als Erläuterung zu deiner Frage, in der du ja gefragt hast, ob der Raum die beiden Ichs wahrnimmt. Das wahre Ich, was du wirklich bist, als das Gewahrsein und jenseits davon, das ist etwas, was man nicht wahrnehmen kann. Ganz wichtig zu wissen. Also das, was du wirklich bist, ist nicht wahrnehmbar. Dafür müsste es etwas sein. aber es ist nicht ein Etwas. Martin, du sagst dazu, aber wahrnehmbar als Zustand, nicht wahr? Nein, es ist nur Wahrnehmung, die Widerspiegelung. Also die Wahrnehmung von der Widerspiegelung, der Fall. Das heißt also, die Wirkung, die es hat in dir, wenn du dich deiner wahren Identität öffnest, ist wahrnehmbar. Sonst hätten wir ja keine Kenntnis davon, welche Wirkung es hat. Oder irgendwas hat, was auch immer. Ach, okay. Lotta, du sagst dann, ich schlussfolgere weiter, ist Bewusstsein nach Ich Bin. Dann tauche ich als Person und als Zeuge im Bewusstsein auf. Das ist wahr. Wenn das so ist, dann wow, das muss sacken. Ja, lass es sacken. Wichtig ist nur wieder die Korrektur. Als Zeuge, wir haben keinen Zeugen, sondern wir haben nur das Gewahrsein, nur in Anführungsstrichen. Das heißt also, das Sehen von dem, was ist, sowie das Ich als Person, taucht im Bewusstsein auf, ist ein Teil von Bewusstsein. Also auch das Gewahrsein ist ein Aspekt von Bewusstsein. Martin, ist auch interessant, sagst du, es gibt keine Sicherheit im Raum und sonst irgendwo. Ich dachte es jahrelang, wenn ich da im Raum immer bin, bin ich sicher. Aber das geht nirgendwo. Ja, aber wenn du weißt, wer du bist, dann ist diese Geschichte von der Unsicherheit weg. Denn da ist dann niemand mehr, der sich unsicher fühlen kann und der in Not ist, sich sicher zu fühlen. Das ist nur dann der Fall, wenn man sich als eine Person, die ja ein Beziehungsgeflecht ist, sieht. Wenn das nicht mehr ist, kann das ja auch die Mechanismen nicht mehr bedienen und es besteht auch keine Notwendigkeit danach. Heide, du sagst jetzt, ich habe keine Antwort darauf, als du sagtest, also ich sagte zu dir, du seist extrem. Ob ich das erläutern kann, möchtest du wissen? Nun ja, du hast gesagt, dass es immer extremer wird, die Unterschiede zwischen der Stille und wütend sein und ärgerlich sein und so weiter. Und das deutet darauf hin, dass du die Intensität bevorzugst. Das habe ich ja auch vorhin noch dazu erwähnt. Und bedeutet eigentlich, dass viel angestaut ist und auf der anderen Seite auch sehr viel Qualität ist. Und da das Angestaute eine hohe Intensität hat, nämlich in Form von Wut, habe ich darauf hingedeutet, dass das ein Extrem von einer Polarität ist. Und dann müsstest du auf der anderen Seite, also von der Wut dann auch sehr viel Feingefühl haben und so weiter und friedvolle Qualität. Aber schau, ob das auch so ist. Nicht, dass wir da komplett falsch liegen. Okay, Ramona, jetzt geht's zur Sache. Aber sehr gut. Du sagst, ich glaube, du hast mir jetzt auch noch die Erklärung gegeben, warum ich Männer mit Alkoholthematiken angezogen habe und mich in der Spiritualität verlieren wollte. Es war die Not. Jetzt geht es darum, mir das zu geben, was ich mir im Außen wünsche. Vermutlich war das der Grund, warum ich immer verlassen worden bin, denn die anderen spürten meine Not. Tausend Dank für deine Ehrlichkeit und dein Mitgefühl. Ja, das hast du sehr gerne. Ja, du hast, um das noch konkreter zu machen, jemand, der Alkohol trinkt, ist ja wirklich jemand, der sich wegtrinkt und nicht wirklich da sein will, so wie du auch die Tendenz hast, dich in der Spiritualität verlieren zu wollen oder wolltest es. So, natürlich ist das die Not, aber es ist auch die Wiederholung davon, dass man Menschen anzieht, die dann nicht wirklich für einen da sein können. Also das heißt, du hast eine Resonanz zu Männern, bei denen du dir nie gewiss sein kannst, ob sie bei dir bleiben oder nicht. Und die trotzdem natürlich in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Gesamterscheinung wohl deinen Vater repräsentieren werden, zu dem das Verhältnis eben genauso war. Also dein Wunsch, mit ihnen zu sein und die Hoffnung, dass sich das endlich erfüllt, und es aber nie passiert. Und stattdessen eben dann eher die Abwesenheit noch. So, das heißt, die Leute, die du anziehst, die haben potenziell die Fähigkeit, dich da abzuholen, aber nur potenziell, weil sie es nicht vermögen, sie können es nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass du das in dir erlösen musst, und dann wirst du interessanterweise keine Männer mehr finden, die so sind, und keine mehr wollen auch natürlich, weil du willst dann keine, die sich dir verweigern, sondern du wirst dir zugestehen, dass du, so wie du bist, vollkommen bist oder vollständig bist. Und aufgrund dessen dann auch im Außen Menschen, nicht nur Männer jetzt, sondern auch andere Menschen anziehen, die diese Qualität auch haben. Das ist das Verrückte. Also wenn du es in dir selbst dann schaffen kannst, dass du es nicht mehr von außen brauchst, dann findest du genau das von außen, weil die Menschen sich von dieser Qualität, die du dann in dir erwirtschaftet hast oder zum Vorschein gebracht hast, angezogen fühlen. Deine Schlussfolgerung in deinem letzten Satz, vermutlich war das der Grund, warum ich immer verlassen worden bin, das ist noch mehr erklärungsbedürftig, das ist nicht sicher, sicher nicht der Grund, weil die anderen deine Not spürten, sondern dass du sie eigentlich weggeschickt hast, so wie du ja auch nur diese Tendenz haben kannst, dass du nicht geborgen sein kannst, weil du es zu einem gewissen Grad nicht kannst und nicht willst. Aber das energetisch, also auf der bewussten Ebene wirst du es sagen, du wirst es wollen oder gewollt haben, und auf der unbewussten eben nicht. Also hast du es den Menschen um dich herum nicht ermöglichen können, das dir zu geben. Es gehören immer zwei dazu. Einer, der es will, und der andere, der es dann gibt oder nicht gibt. Und der das will, muss schauen, ob er es wirklich will. Und da musst du für dich eben schauen. Das Verlassensein von anderen auch bedeutet, dass du sie wegschickst. Also das gehört immer zusammen. Jeder hat da 50% Anteil dran. Irene, du sagst, meine negativen Glaubenssätze hindern mich daran, glücklich zu sein. Eine davon ist der Glaube an böse Augen. Wie kann ich es loswerden? Indem du die Erfahrung machst, dass du mit jemandem, dem du dich gut anvertrauen kannst, dich gegenüber sitzt und euch in die Augen schaut. Es sei denn, das ist nicht mit jedem der Fall. Du wirst in dir ein paar Qualitäten haben, die dir nicht gefallen werden, auch nicht, wenn ich das jetzt sage, denn das, was man anderen andichtet oder vermutet, damit hat man in der Regel selbst zu tun. Also, wenn du das, was du von dir als böse ansiehst, nicht weiter verdrängst und in einer guten Weise zum Ausdruck bringen kannst, dann wirst du anderen auch nicht unterstellen, diese Qualitäten in sich zu haben, die sich dann gegen dich wenden. Also das sind, selbst wenn du es dir jetzt vielleicht nicht bewusst sagen kannst, Anteile von dir, zu denen du sagen wirst, die sind böse. Also nicht nur friedliche Anteile, sondern auch wahrscheinlich ziemlich nicht friedliche. Amona, du sagst jetzt zu dem Anteil, dass du es eigentlich auch gar nicht wolltest, beziehungsweise dazu nicht bereit warst, dass du das spüren kannst. Ja, gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt erstmal die ganze Bandbreite dargelegt und dann kannst du jetzt gut schauen, wie du das in dir integrierst. Ja, gerne, Lotta. Hallo Mirko. Du sagst, ich versuche eine Frage zu formulieren, aber mir fällt keine Frage ein, die ich stellen könnte. Was nicht heißt, dass da keine mehr wären, aber ich wollte einfach Kontakt zu dir aufnehmen. Ja, okay. Hallo Jasmin. Du sagst, ich habe das gleiche Thema wie Ramona mit den Männern, nur dass ich mittlerweile gar keine Menschen mehr anziehe. Mir fällt es schwer, auf Menschen zuzugehen. Früher passierte das einfach. Ja, da du das Thema ja bezüglich der Begegnung mit Männern nicht geklärt haben wirst, wird sich natürlich die Abwehr gegen sie im Laufe der Zeit so verstärkt haben, dass du gar keinen Kontakt mehr damit haben willst. Und schau am besten, was es an den Männern ist, was du ablehnst und was du selber in dir auch ablehnst, aber immer nur gedacht hast, dass es mit den Männern zu tun hat. Verletzungen, die lange wirken und nicht erkannt werden, führen dazu, dass sich davon, von dem Verdrängen davon immer mehr ansammelt und man dann irgendwann gar nicht mehr damit klarkommen kann oder auch nicht mehr versteht, wie das sein kann, wozu das, wo das herkommt und wie man dann damit am besten umgehen kann. Du musst dir anschauen, was es ist, was dich bei anderen bedroht, welche Erfahrung du gemacht hast, beziehungsweise was du vermutest, was passieren könnte. Dich damit beschäftigen. Wie klärt man solche Themen, fragst du, und löst sie auf? Ich kenne das Thema mit meinem Vater und auch den Schmerz dahinter, habe auch schon viel geweint deswegen. Ja, ich kenne jetzt das Thema nicht mit deinem Vater, daher auch schwer, was dazu en Detail zu sagen. Prinzipiell ist es immer so, dass der Wunsch, sie zu klären oder aufzulösen, das möglich macht und du dann eine Methode findest oder es dir selber in den Sinn kommt, was das Thema war. Geht uns jetzt ein wenig der Raum dafür, um das im Detail besprechen zu können. Verlust ist das Thema dahinter, ja. Ja, da zählt das gleiche Gesetz, wie wir das bei Ramona vorhin erwähnt haben, nämlich den eigenen Anteil von dir selbst wie du es ja auch jetzt siehst, dir fällt es schwer, auf Menschen zuzugehen. Das ist nicht nur deswegen so, weil das mit deinem Vater schwierig war, sondern auch, weil du grundsätzlich diese Schwierigkeit von Anfang an hattest, was auch für deinen Vater dann das dann auch dazu führt, dass wir diese Erfahrung mit unseren Eltern oder Vater in dem Falle machen, der dann nicht da ist oder früh stirbt oder eben zu dir keinen Bezug aufbauen kann, sodass du dich da nicht aufgehoben fühlst, sondern immer in der Not, ihn zu erreichen. So, und was es immer auch aussagt, ist natürlich, dass der Vater ja die männliche Seite oder das Männliche in uns repräsentiert, also deine männliche Seite, dass die wahrscheinlich unterentwickelt ist. Und du nicht die Energie hast, in deinem Leben für dich einzustehen. Du sagst, ich verstehe, das ist ein neuer Ansatz. Danke. Ramona, du erwähnst jetzt als Folge von dem, was wir vorhin angeschaut haben, ein bisschen bittere Medizin ist es schon, aber es ist okay. Du machst mir Mut und Hoffnung. Ich lasse mal alles wirken und fürs Erste so stehen. In meinem System rattert das jetzt ordentlich. Ja, da ist ja nicht alles verloren, auf keinen Fall. Es ist wichtig, die Fakten zu sehen und sich aus dem falschen Bild, das man hatte, zu lösen, um wirklich eine Lösung zu finden. Sonst bleibt man in dem alten Dilemma stecken, dass die anderen alle an dem eigenen Schicksal schuld sind, was ja nicht der Fall ist. Ja, Mirko, gerne. Man hat mal Glück. Lieber Moni, sagst du, du sagtest gerade, wenn der Wunsch dahinter ist, es aufzulösen, gibt es Wünsche, die nicht aus dem Ego kommen? Ja, schon, aber die meisten Menschen kommen daraus. Natürlich gibt es auch Wünsche auf der weltlichen Ebene, die nicht aus dem Ego kommen. Die Sinn machen, wenn du zum Beispiel in einem Haus lebst, in einer Wohnung lebst, auch wenn Befreiung ist. Und da ist es so laut, dass überhaupt nicht möglich ist, in Stille zu kommen oder Nachbarn streiten sich wie verrückt und so weiter. Dann der Wunsch, woanders zu wohnen, wo das nicht der Fall ist, ist ein durchaus verständlicher Wunsch, der nicht aus dem Ego kommen muss. Holly, du fragst nach, für mich einstehen, kannst du das erläutern? Nun ja, zu deiner Wahrheit stehen, also authentisch zu sein, zu dem, von dem du weißt, dass es wahr und traust dich aber nicht, das zu verteidigen oder dich nicht einschüchtern zu lassen. Also nicht um Anerkennung der anderen willen, deine Meinung zu ändern. Ja, gerne, Mahatma. Ja, gerne, Heide. Mahatma, du sagst eine Frage vom Verstand, aber vielleicht gibt er dann Ruhe. Kannst du etwas erzählen über sogenannte Wunder, Materialisationen oder Heilungen? Wenn man sich als alles erkennt, könnte man so etwas dann? Na, du kannst es ja nicht wirklich, sondern es passiert. Wenn es ansteht, fordert die Situation das an, wozu du dann deinen Beitrag leistest. Also, dass du das alleine von dir aus kannst, eher nicht. Aber man muss nicht sich als alles erkennen, um das durch sich selbst zu erfahren. Also, es gibt immer wieder Menschen, die einfach, ohne dass sie überhaupt sich dessen bewusst sind, was sie wirklich sind, Heilungen bewirken können, tiefe Heilungen bewirken können. Und dass auch Materialisationen passieren können. Aber das ist, wie gesagt, nichts, was man am besten auf sich persönlich bezieht, sondern als etwas, was ansteht und wozu man dann so seinen Beitrag leistet. Es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass wenn du dich als sogenanntes Alles erkennst, was noch eine niedrigere Stufe ist als das Bewusstsein seiner wahren Identität, sondern als das Bewusstsein, das hier diese Dimension von Illusion ist, nur da ist ja alles, da findet dieser Bezug von allem auf alles statt, denn in dem, was wir wirklich sind, gibt es nicht alles. Da ist zwar alles enthalten, aber nicht als Bruchstücke oder als viele Einheiten, die dann ein Alles ergeben. Also das heißt, in dieser Dimension hier, in dieser Dimension von Bewusstsein, was die Welt ist, geschieht es eigentlich die ganze Zeit. Also Heilung geschieht die ganze Zeit, Materialisationen geschehen die ganze Zeit, denn das, was hier erscheint, als so als real erscheint, ist eigentlich nicht wirklich real. Es taucht auch in der Zeit, in der wir denken, dass es die ganze Zeit anwesend ist, in unserer Wahrnehmung nicht erkannt, immer wieder ab. Das heißt, es ist mal da, es ist mal nicht da. Und damit ist das Ganze, was wir hier sehen, eine Materialisation. Das heißt also eine Manifestation von Energie, die dann so aussieht, als wäre sie stabil. Ist es aber nicht wirklich. So, damit ist das, was wir als sogenannte Wunder bezeichnen, nicht wirklich ein Wunder, weil es dazugehört zu dem Gesamtausdruck. dieser Welt grundsätzlich und dann auch im Kleinen bei den einzelnen Menschen. So, also was mir am Herzen liegt, ist damit zu sagen, Wunder sind in dem Sinne keine Wunder. Man kann sich nur darüber wundern, wenn man nicht versteht, wie das Ganze hier funktioniert. Sie sind eigentlich genauso normal wie alles andere auch, weil alles andere auch entweder ein Wunder oder kein Wunder ist. Und innerhalb dieser Dimension gibt es natürlich auch, das wissen wir ja von manchen Menschen, besondere Qualifikationen, ohne dass man die erwerben kann, dass also sich dann im Beisein derer vieles materialisiert, wofür sie aber auch nicht können. Also mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, danach zu streben oder nach Spiritualität zu streben, um am Ende dann Wunder vollbringen zu können. Und die Gefahr dabei ist immer, dass, was ja sowieso bei uns immer im Weg ist, diese falsche Identität eines sogenannten Egos, die sich dann darüber definiert und aufbläht, besonders findet oder fühlt, weil sie dann wieder irgendwelche Wunder vollbracht hat. Also das ist eine gefährliche Angelegenheit im spirituellen Bereich. Das betrifft auch Channelings und andere Geschichten. Also besser Finger weg davon und sich seiner wahren Identität widmen, sich befreien und dann genügt es, diese Qualität zu genießen. Und die Wirkung, die man dann hat, ist ja auf die Umwelt auch immer eine gute. Insofern kann man dann auch sogenannte Wunder vollbringen durch seine eigene Anwesenheit. Heide, du fragst jetzt das Fehlen der väterlichen Energie in der Kindheit. Wie kann ich das jetzt kompensieren? Es ist so, dass Sicherheit abwesend ist. Nun, es gibt ja nicht wirklich Sicherheit. Solange es eine Ich-Idee gibt, gibt es diese Sicherheit nicht. Und du sagst jetzt ergänzend dazu noch, deine Mutter war narzisstisch. Da musst du schauen, dass du diese Anteile möglicherweise auch in dir hast. Und neben einer narzisstischen Mutter will sich möglicherweise kein Vater gerne aufhalten. Es sei denn, er ist auch narzisstisch. Aber das wird er auch in sich gehabt haben, denn man zieht ja immer sich selber an. Kompensieren ist sowieso nicht hilfreich, sondern es geht darum, diese Qualität, die du im Außen dem Vater zugeschrieben hast und zu der du in Konflikt warst und gleichzeitig in Anziehung, in dir selber auch zu sehen, inwieweit du damit in Konflikt bist und inwieweit das möglich ist, in dir diese Attribute einer männlichen Energie kennenzulernen in dir und auch dann zu leben. So, das heißt, wenn in dir zu viel Angst ist, also die Idee von, da ist keine Sicherheit, dann bedeutet es trotzdem, vielleicht zu Beginn in kleinen Schritten etwas zu riskieren, von dem du weißt, dass es für dich wichtig ist. Also für dich einzustehen heißt die Devise, authentisch zu sein und für deine Wahrheit zu gehen und auch einzustehen. Das hatten wir auch vorhin im Gespräch mit Holly. Ja, hallo Hugo, du fragst, warum kann man sehen? Das kann man jetzt physisch erklären, dass das ein Bild auf der Netzhaut ist, was dann interpretiert und entsprechend umgesetzt wird. Denn als Kleinkind ist es ja so, dass wir erstmal alles auf dem Kopf stehend sehen und sich das Bewusstsein das dann so zurechtlegt, dass es auch als Mensch stimmigerweise funktionieren kann und nicht auf dem Kopf. Also das ist ein ganz komplexer Prozess des Sehens Und es ist wohl für uns einfach so vorgesehen, ohne dass es jemand vorgesehen hat. Schwer zu sagen, es ist einfach so. Du kannst ja auch fragen, warum leben wir? Oder warum gibt es Menschen? Warum gibt es Tiere, Pflanzen? Das sind alles Fragen, die man nicht beantworten kann. Es ist nun mal so. Mahatma, du sagst es, danke für deine ausführliche Antwort. In der Art hatte ich es mir auch bereits gedacht. Ich hatte seit der Kindheit den starken Wunsch, Heilungen zu bewirken, zu helfen. Das sollte ich wohl anschauen. Und dann sagst du noch dazu, es gibt ja niemanden, der Hilfe braucht. Kann man ganz so nicht sagen. Natürlich gibt es prinzipiell niemanden und dann ist klar, da braucht auch niemand Hilfe. Aber in dieser Dimension von Illusion ist es so, dass es auch gut ist, die Möglichkeit zu haben, anderen zu helfen. Und das haben wir hier im Satsang ja auch. Da ist es, gilt ja auch dasselbe Prinzip. Sonst könnten wir ja auch sagen, da braucht niemand irgendwelchen Rat. Aber wir sehen ja, es ist wohl doch so und hilfreich. Und vielleicht ist es so für dich besser so, dass es du jetzt nicht von dir weißt und sagst, na gut, da braucht niemand Hilfe, dann kann ich meinen Wunsch, Heilung zu bewirken, kann ich mir jetzt schenken. Aber vielleicht hast du ja und ist war für dich natürlich, ganz früh den Wunsch zu haben, Fähigkeit anderen Menschen zu helfen oder Heilung zu bewirken. Das solltest du dir auch anschauen. Also nicht, dass du es jetzt negativ für dich auslegst, sondern auch die andere Seite anschauen. Es ist ganz wichtig zu wissen, wie wertvoll Meditation ist, also diese Stille ist, diese Öffnung in deine wahre Identität. Die harmonisiert so viel, balanciert so viel aus, auch das Fehlen von männlicher oder weiblicher Energie, je nachdem, womit man zu tun hat. Also es bringt die Dinge hoch und harmonisiert das, was hochkommt auch und bringt es dir so ins Bewusstsein, dass du damit anders umgehen kannst, als wenn du nicht meditierst. Also das gilt natürlich für alle anderen auch. Die Betonung der Wichtigkeit der Öffnung in das, was wir sind, steht an erster Stelle. Das ist ja auch hier ein Satsang-Meeting. Das heißt, ja in Gemeinschaft sich der Wahrheit zu widmen. Und Wahrheit ist das, was immer ist und was wir ja sind. Das heißt, wir sind das, was immer ist. Und das reduziert dann die Wichtigkeit und die Bedrohung von vielen Themen, denen wir uns sonst nicht widmen können, wenn wir nicht geöffnet sind in diese wertvolle Qualität von uns selbst. Das heißt also, wir nähren uns eigentlich aus uns selbst. Wir sind selbst diese Qualität, nicht der Körper. Aber das, was wir sind und als das müssen wir uns erkennen. Und das ist aber auch da, wo der Körper ist. Also das, was wir sind, ist da, wo der Körper ist. Deswegen ist es wichtig, auch zu verstehen, dass man bei sich bleiben muss und sich nicht im Außen verliert. Das ist die größte Gefahr. Die ganzen Geschichten, die in Bezug auf sich auf etwas beziehen, was immer dazu führt, dass dann eine Qualität da ist, die dann denkt, dass sie jemand ist, der sich dann bezieht. Es ist wichtig, aus den Bezügen auszusteigen und es zu betrachten, dass die Tendenz da ist, aber ihnen nicht zu folgen. Okay, jetzt ist Ruhe eingekehrt und vielleicht auch bei euch die Stille. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich für Satsang mit euch. Und in 2 Wochen sind wir wieder hier, Mittwochabend. Und in der Zwischenzeit macht euch auf meiner Website einfach schlau. Es gibt da einige Termine, wo wir Online-Satsang anbieten, der zwar kostenpflichtig ist, aber zu einem geringen Betrag. Und Satsang-Termine in Ronneburg, da ist im Juni vor allem viel und Ende Juni sind wir in Hamburg. Und dann sind wir in der Schweiz und so weiter und so weiter. Und ihr könnt euch auch über Retreats schlau machen. Außerdem gibt es einiges an CDs in meinem Shop und einige Bücher, sind gerade drei neue herausgekommen, gleichzeitig drei neue. Ich weiß, es ist eine Überforderung, aber ja, es ist immer gut, in der Wahrheit zu schmökern, besser als irgendwelche anderen sinnlosen Dinge zu tun, um die Zeit irgendwie zu vertreiben. Ja, schön, Heide, zu hören, dass du immer öfter meditierst und es sehr genießen kannst. Dann ist es ja auf fruchtbaren Boden gefallen, beziehungsweise war ja eigentlich fast gar nicht nötig, es zu sagen. Dann war es einfach ein Hinweis für alle anderen. Also vielen Dank, ihr Lieben. Danke für euer Dasein und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.